Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Free Talk, der Podcast zur Reise- und Freizeitmesse Free. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und begleite euch durch diese Folge. In der heutigen Episode sprechen wir über Dachzelte und auch das Reisen mit Campervans. Und dazu habe ich mir zwei Fachleute eingeladen. Einmal David von Wikiwood und Jan von Venya Travel. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hi.
Bevor wir jetzt richtig loslegen, würde mich mal interessieren, was denn so eure liebsten Reiseziele sind. Also wohin geht's, wenn ihr mal privat auf Reisen seid?
Soll ich mal anfangen?
Fang du an,
David. Also weil Jan verdient ja sein Geld mit Reisen so manchmal und ich verdiene mein Geld damit, dass andere reisen. Also ehrlicherweise geht's für mich eigentlich immer Richtung Süden. Ich sag mal, wer Urlaub verkauft, der hat keinen. Und das ist immer ein bisschen schwierig für uns. Das heißt, für mich ist Reisesaison eigentlich immer so der Herbst und dann hole ich meinen Sommerurlaub nach. Das heißt, für mich geht es ganz klar Richtung Süden, Italien, beide Seiten die Küsten runter bis Sizilien. Das ist so mein absoluter Favorite Spot, um irgendwie nochmal ein bisschen schöne Zeit, mal 2 Wochen Sonne tanken im Oktober, November. Das ist dann eigentlich fast optimal.
Ja, das klingt auch sehr gut.
Ja, ist
wunderbar. Wie ist es bei dir, Jan?
Ja, tatsächlich, wie der David sagt, Süden ist immer gut. Nach wie vor geht es für uns meistens auch in den Süden, auch gerade mit 2 Kindern und so weiter. Ja. Aber wir haben in den letzten Jahren viele größere Reisen gemacht. Ein Teil der Panamerikaner sind wir gefahren. Mhm. Und vorletztes Jahr haben wir 3 Monate Afrika gemacht. Von daher versuchen wir, etwas weiter rumzukommen. Aber dadurch, dass wir 2 Schulkinder haben, ist es jetzt auch ein bisschen eingeschränkter. Deswegen bewegen wir uns jetzt eher im europäischen Raum.
Wunderbar. Die Krux des Elterndaseins. Ne?
Ja.
So ist das dann, genau. Jetzt wissen wir schon mal, wo ihr gerne hinreist, beziehungsweise, dass ihr manchem Hörer und manche Hörerin vielleicht auch ein bisschen jetzt gerade neidisch gemacht habt bei dem einen oder anderen Ziel, das ihr gesagt habt. Vielleicht möchtet ihr euch mal bitte mal vorstellen, was ihr denn eigentlich genau macht und wer ihr denn so seid.
Ja, ich bin der Jan von Venya Travel und an sich sind wir die letzten 5 Jahre viel gereist, bevor die Kinder in die Schule gekommen sind. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren haben wir uns dazu entschieden, die Panamerikaner zu fahren. Und da war es für mich sinnvoll, das Auto gut zu kennen und habe es dann letztendlich restauriert, eine Kabine gebaut und das Ganze dann nach Kanada verschifft. Und dann sind wir knapp 1,5 Jahre die Panamerikaner gefahren und versuchen einfach viel zu reisen. Und bevor jetzt die Schule letztes Jahr nochmal angefangen hat, waren wir dann eben nochmal in Afrika unterwegs, um einfach rauszukommen und Zeit mit der Familie zu haben, weil arbeiten tut man viel. Ich habe früher auch sehr, sehr viel gearbeitet und hatte dann für mich den Entschluss gefasst, Zeit mit den Kindern zu verbringen, Zeit mit der Familie zu verbringen, soweit das möglich ist. Aber die Realität holt mich natürlich auch wieder ein, zurück in der Schule, zurück in, im Alltag, was auch sehr schön ist, hat immer alles Vor- und Nachteile, glaube ich.
So ist das ja. Und bei dir, David?
Ich bin David, ich bin bei Wikiwood tätig. Ich betreibe den Standort in Potsdam oben. Bin einer der beiden Projektleiter für unser Europine-Projekt aktuell. Das heißt, ich befasse mich eigentlich grundsätzlich den ganzen Tag mit dem, wie man so Urlaub machen kann. Wir beraten, betreuen, montieren und machen. Ich bin seit guten zehn Jahren passionierter Dachzelter tatsächlich und habe dann einfach vor ein paar Jahren angefangen, damit auch noch Geld zu verdienen und meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten inzwischen. Und bin dementsprechend immer mit dem Dachzelt unterwegs tatsächlich. Man mag es immer kaum glauben, dass die Leute, die das vertreiben, damit auch wirklich selber in den Urlaub fahren. Aber ich bin einer von denen, der das tatsächlich macht. Ich habe mir vor 2 Jahren einen VW Amarok ausgebaut habe dann auf dem Heck einfach das Dachzelt oben drauf. Habe natürlich meine Lieblingsprodukte im Portfolio dann so immer gebündelt und nutze das zeitgleich als Produkttest sozusagen.
Okay, also haben wir so für unsere, zusammengefasst für unsere Hörerinnen und Hörer, also wir haben einmal David von Wikiwood, der, sag ich mal, Dachzelt, damit sein Geld verdient, darf Dachzelte verkauft werden und so der Experte ist auf diesem Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir Jan von Venya Travel, der ja immer schon das Reisen im Blut hat und, sag ich mal, mit seinen Campervans, die er auch zum Teil selber ausbaut oder eigentlich fast alle und durch die Welt reist, ne? Also das haben wir schon mal diese Rollenverteilung. Jan, würde ich interessieren, also du baust ja deine Vans aus. Ich habe ein paar Videos gesehen bei YouTube. Das sieht immer alles sah sehr spannend aus. Also wenn man am Anfang gar keine Vorstellung hat, wie es am Ende eigentlich aussehen wird, das ist dann immer schon sehr interessant. Jetzt ist aber dadurch, du nutzt dann auch Dachzelte. An sich sind ja Dachzelte jetzt nichts, was irgendwie vor 2 Wochen neu auf den Markt gekommen ist. Also gab es ja, glaube ich, schon vor vielen Jahrzehnten ja auch. Aber irgendwie ist so ein großer Boom entstanden so in den letzten Jahren. Kannst du dir das so jetzt als auch Anwender so irgendwie erklären? Also woran liegt das? Und was war auch bei dir so persönlich der Auslöser? Weil du einfach vielleicht vergessen hast, den weiter auszubauen und dann hast du gesagt, ich brauche noch ein Dach oben drauf. Oder wie kamst du auch selbst dazu?
Also tatsächlich glaube ich, dass diese Dachzeltbubble auch viel aus USA rüberkam durch die Pickups, weil Pickups eignen sich halt auch super einfach für Dachzelte. Also so, David, du benutzt ja auch bei deinem Amarok, bei deinem Pickup sozusagen ein Dachzelt. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein großer Teil davon, dass es halt einfach auch sehr spontan ist, individuell. Du hast nicht die ganze Zeit einen Camper, was oft ein Problem ist, weil du benutzt den 2 Monate im besten Fall im Jahr und dann steht er rum und kannst das Fahrzeug nicht benutzen. Und so ein Dachzelt hat halt einfach unglaublich viele Vorteile. Du hast halt einen super Schlafplatz, nimmst nicht viel Platz weg und ja, bist flexibel damit unterwegs. Und ich bin letztendlich zum Dachzelt gekommen, weil ich hatte für meinen T3 Synchro eine Kabine aus GFK gebaut mit einem Parallelhubdach, was ich selber gebaut habe. Das hat auch gut funktioniert und wollte dann nochmal was Neues bauen aus Alu. Und dann habe ich gedacht, so ein Dachzelt macht ja Sinn. Also ich brauche ja nicht das Rad neu erfinden, wenn es Firmen gibt, so wie Wikiwood, die schon erprobte Produkte haben, die einfach gut funktionieren. Und die habe ich wirklich auf Herz und Nieren getestet. Und ja, es hat gehalten. Es war bei Sturm, Regen und wie auch immer, nie ist was drin feucht geworden oder irgendwas kaputt gegangen. Und wir haben das Dachzelt gerade in Afrika wirklich hart rangenommen und funktioniert nach wie vor super.
Wunderbar. Also es ist halt also ein praktischer Vorteil, wenn man natürlich, also sagst, wenn man einen riesen Camper hat, der steht die meiste Zeit rum und so hat man halt ein Auto, das man vielleicht auch so benutzen kann und hat einfach ein Zelt oben drauf. Natürlich, dieser Boom ist natürlich für euch, David, sehr erfreulich, ne? Dass ihr natürlich davon profitiert, dass viele Leute Dachzelte jetzt auch nutzen oder es halt auch so beliebt wurde. Wenn da so viel Nachfrage auf dem Markt ist und ich denke mal auch da das Angebot auf dem Markt ist ja wahrscheinlich jetzt auch gut dabei, dann muss man sich natürlich als Hersteller ja auch irgendwie ein bisschen abheben vom Wettbewerb und von der Konkurrenz. Gibt es da bestimmte Besonderheiten, die es gerade bei euch anders sind oder gibt es auch gewisse auch Ansprüche oder gerade was Thema Nachhaltigkeit angeht von Kunden, wo ihr sagt, da sind wir vielleicht anderen ein wenig voraus oder wir geben uns ein bisschen mehr Mühe, um eben das optimale Kundenerlebnis und Reiseerlebnis bieten zu können?
Ja, gibt es, würde ich tatsächlich sagen. Also natürlich bringt diese steigende Nachfrage und der große Markt, dieses Angebot bringt natürlich auch irgendwie mit, dass es extrem viel Bewegung drin, bringt natürlich auch, fordert eine große Verantwortung von uns natürlich auch zu sein. Wir müssen uns da irgendwie positionieren und uns natürlich abheben vom Markt. Ich würde sagen, wir haben schlicht und ergreifend diese Marke mit einem sehr, wie soll ich sagen, familiären, community-lastigen Vibe aufgezogen. Das heißt, wir holen die Leute, glaube ich, ganz gut ab. Wir versuchen, Leute für uns und mit uns zusammenarbeiten zu lassen, die das nicht einfach nur verkaufen. Also wir haben ja nicht nur Vertriebler, sondern wir leben dieses Zeug eben auch. Ich sage mal, wir verkaufen ja auch eine Idee am Ende, weil die Leute kommen mit einer Vision und dann musst du dich da irgendwie reinversetzen können. Ich glaube, dass wir das im Team einfach grundsätzlich gut können. Wir sind gut aufgestellt, was die Marktsituation angeht. Mit unseren 3 Standorten im Land können wir, glaube ich, ganz gut abdecken, was erstmal grundsätzlich cool ist. Wir sind unfassbar viel unterwegs. Das heißt, wir kümmern uns schon auch darum, dass die Marke immer schön gesehen wird. Wir sind auf etlichen Messen unterwegs. Das ist erstmal das, was wir so leisten. Wir entwickeln die Zelte stetig weiter. Das heißt, wir bleiben da auch nicht stehen und ruhen uns irgendwie drauf aus, dass so ein Modell einfach funktioniert, sondern es gibt einfach regelmäßig Updates und auch da sind wir dann im Kundenservice kommunikativ und auch furchtbar kulant, wenn es da Upgrades gibt seitens der Kunden. Wenn wir jetzt einen neuen Leiterhalter haben, die wollen den haben, dann kümmern wir uns schon, dass das funktioniert. Aber mal abseits davon würde ich sagen, kann ich schon behaupten, dass wir in den letzten Jahren die Zelte mit den schönsten Farbauswahlen hatten. Das war schon immer auch nochmal ein Argument, dass das nicht immer alles nur schwarz und grau war, sondern mit unserer Signature-Farbe, dem Goldbraun, sind wir, glaube ich, wirklich ganz gut auch unterwegs. Und wir haben nachweislich die bequemste Matratze. Das ist auch nochmal ein Argument. Also das höre ich ganz, ganz oft, dass die Leute unsere Matratze tierisch feiern, weil wir da eine Schaumzusammensetzung haben, wo offensichtlich nicht jeder mithalten kann, weil uns das einfach wichtig ist, den Schlafkomfort dann so hoch wie möglich zu halten in so einem Zelt.
Ja, klar. Genau. Ja gut, Matratze ist ja meistens ausschlaggebend, wenn man irgendwo sich wohlfühlen möchte. Ne? Man kennt das ja, ihr vielleicht nicht, aber andere Leute, die in Hotels übernachten, kennen das hin und wieder. Jetzt bin ich natürlich, was das Thema angeht, ein kompletter Laie. Ich habe kein Dachzelt. Was gibt es denn? Also es gibt da vermutlich ja 1000 verschiedene Modelltypen. Ne? Weil man theoretisch muss es ja auf ein größeres Auto drauf genauso draufpassen können wie auf ein kleineres, also von der Höhe erstmal und auch von der Länge. Von was redet man da? Also man fängt das kleinste Dachzelt, fängt an, sag ich mal, wo einer alleine drin liegen kann, zusammengekauert, und das größte ist, wo man dann mit 4 Personen plus Hund drin und sich auch noch jeder umdrehen kann. Also so ein bisschen mal so für Leute, die noch nie was davon gehört haben, wo bewegen wir uns da so, in welchen Sphären?
Ich möchte mal sagen, zusammengekauert muss eigentlich keiner schlafen in unseren Dachzelten. Das ist grundsätzlich erstmal der Anspruch. Wir definieren die Zelte schon über die Breite des Bettes. Das heißt, wir unterscheiden erstmal grundsätzlich in 3 verschiedene Typen. Wir haben einfach Hartschalenzelte, die sich in 1-2 verschiedenen Formen aufbauen. Da gibt es diese Triangelzelte, die hast du garantiert schon mal gesehen. Da gibt es die klassischen Pop-Up-Zelte, die parallel hochfahren. Dann gibt es die Hybride, die das quasi vereinen, was das Fallzelt und das Hartschalenzelt ausmacht. Das heißt, du hast das klassische Klappzelt auf der einen Seite mit Stoffcover, Plane drüber, aber eben groß und dafür leicht. Und dann eben genau dazwischen das Hybridzelt angesiedelt, harte Schale und trotzdem Klappen. Also ja, du merkst, die Vielfalt ist groß. Wir bauen jetzt nicht ein Zelt, was irgendwie alle Ideen abdecken muss, sondern der Leitsatz ist immer, es gibt nicht jedes Zelt passt auf jedes Auto, aber es gibt für jedes Auto ein passendes Zelt. Und das ist im Grunde das, wonach es geht. Du musst, also unsere Aufgabe ist am Ende abzustecken, was hat der Kunde letzten Endes vor? Was ist der Plan? Wie viele Leute seid ihr? Was kann dein Auto? Was darf dein Auto auch tragen? Dieses Thema dynamische Dachlast, also was darf ich montieren und was will ich damit machen? Will ich da bloß drin schlafen? Will ich mich drin aufhalten? Habe ich 2 Kinder, einen Hund? Brauche ich ein Vorzelt oder eine Markise? Das sind ja alles so Themen, die wir so abklopfen müssen dann in so einem Beratungsgespräch, was wir dann natürlich liebend gerne führen, um da auch das richtige Zelt zu finden. Und dementsprechend ist die Auswahl groß und wir können natürlich extrem in unserem eigenen Portfolio schöpfen, weil wir im Grunde alles bedienen. Das heißt, um es mal abzustecken, wir reden kleinste Bettfläche 1,20 Meter ungefähr breit, und dann hast du aber eine Länge von 2,30 Meter. Okay. Das heißt, da passen auch große Menschen rein und das geht aber bei uns hoch bis 2,20 Meter auf 2,40 Meter Bettfläche am Ende. Das heißt, das ist ein gutes 4- bis 5-Personen-Zelt, ist durchaus machbar. Das schraubst dann natürlich nicht auf den Golf. Ne? Das ist halt einfach so der Punkt.
Genau. Das stimmt, ja. Genau. Würde mich interessieren, Jan, welche Variante hast du denn? Was ist denn dein Modell, oder wenn du mehrere zu Hause hast, also wo ist dein Favorite?
Ja, ich hatte vorher gesagt, ich hatte vorher selber ein Parallelhubdach gebaut, also das auf beiden Seiten gleichmäßig hoch fährt, und das hatte das große Problem, dass es sehr windanfällig war. Und deshalb habe ich mich bei Wikivood für so ein Triangelzelt entschieden, sozusagen mit einer festen Wand, um sich gut in den Wind stellen zu können und somit gut geschützt ist vor Wind und Wetter. Und das funktioniert so sehr gut.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de.
Okay. Es ist dann bei dir, wenn ihr mit den Kindern, also seid ihr dann halt zu viert oben, oder haben die Kinder dann, sind die ausgelagert neben dem Auto dann?
Wir schlafen sozusagen im Stockbett. 2 schlafen oben im Dachzelt und 2 unten in der Kabine. Und ja. Da führt David, glaube ich, auch noch was dazu erzählen, zu der neuen Linie, denn ich habe da so einen Durchstieg gemacht nach unten, also wie bei einem VW-Bus klassisch, kann man dann mit von unten nach oben durchgehen, und so passen wir 4 auf sehr kleinem Raum in das Auto.
Perfekt. Genau, das schon angesprochen. Ihr habt eine eigene Linie kreiert bei Wikivood. Vielleicht möchtest du dazu mal was erzählen, was hat das da genau auf sich?
Ja, wir haben quasi eigene Linien, sind das ja im Grunde alles, aber es ist natürlich, sind es Bauformen, die man sich im Standardportfolio bedient und dann individualisiert nach unseren Ansprüchen. Jetzt gibt es die Europine-Serie, die wir jetzt Ende letzten Jahres erstmalig vorgestellt haben. Dabei handelt es sich im Grunde um, vereinen wir da ganz, ganz viele Ideen und Wünsche, die wir eben auch hatten innerhalb der Firma, der Marke, wie man es auch immer nennen mag. Das Ziel eben eine europäische Produktion auf die Beine zu stellen, um dann eben zu sagen, wir haben vielleicht einfach nochmal, was heißt vielleicht am Ende ist das Ergebnis tatsächlich so, dass wir es haben, das ist erstmal gut, wir haben nochmal höhere Qualitätsstandards, wir haben noch kürzere Lieferwege, wir haben einfach ein bisschen noch mehr die Hand drin, wir kennen am Ende des Tages jeden Produzenten per Handschlag, wir wissen genau, was da läuft und dementsprechend können wir die Modelle und die Produkte so gestalten, wie wir sie haben wollen und da haben wir eben tatsächlich uns entschieden, drei verschiedene Modelle oder Produkte sozusagen erstmal zu entwickeln, um die Breite darzustellen. Wir haben also ein klassisches Faltzelt, wie man es von uns kennt, in der einer der meistgekauften Größen mit 1,60 breit auf 2,40 Meter lang, also groß und komfortabel für 2 bis 3 Personen und haben das einfach mit ein paar Features ausgestattet, die es bei den anderen Klappzelten bisher nicht gibt. Und eben mit Qualitätsstandards. Das heißt, wir haben Stoffe verwendet, die also natürlich alle in Europa gefertigt werden. Das ist klar, da ist kein Teil dran, was nicht in Europa gefertigt wurde. Wir haben so ein bisschen zusammengesourced aus verschiedenen Ecken. Das ist also nicht alles aus einer Hand, was es uns auch einfacher macht, ein bisschen zu steuern. Das heißt, wir haben Stoffe aus dem Automobilbereich. Wir haben Folien, die sonst für Cabrio-Verdecke verwendet werden, genutzt. Wir haben eine Matratze, die der Matratze zu Hause gleicht. Wir haben viel höhere Wassersäulen und so. Das heißt, wir setzen da schon Maßstäbe auch für uns selber, weil wir natürlich auch wissen wollen, ob es geht. So dieses, wie geil kann man Dachzelt eigentlich noch machen? Ja. Und am Ende ist es aber trotzdem einfach ein Faltzelt. So das, und das ist irgendwie cool, kostet natürlich ein bisschen mehr als das vergleichbare Produkt aus der Standardreihe, klar. Aber ist natürlich, macht was her, wenn man es so sieht. Wir haben so einen 270-Grad-Panoramablick mit eingebaut und so. Das ist erstmal ganz fancy. Und dann haben wir eben, das ist das, was Jan eben gerade schon kurz ansprach, wir arbeiten viel mit so Van-Ausbauern und Manufakturen zusammen, die eben eh schon unsere Zelte auf ihre Camper-Vans draufbauen und dann immer in kreativen Einzellösungen teilweise Durchstiege generieren, wie man in dieses Zelt eben von unten rein und rauskommt. Und alle stehen vor derselben Herausforderung, dass du das Zelt irgendwie außen erstmal aufbauen musst und dann kannst du es drin nutzen. Und da haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und haben ein bisschen rumgefragt, haben uns ein bisschen zugehört und haben mal geguckt, was so geht und haben jetzt das Europine Ultimate daraus entstehen lassen. Das ist ein Hartschalenzelt aus GFK und das ist parallel öffnet. Das heißt, das Dach fährt einfach parallel gerade hoch. Das Ganze passiert voll elektrisch. Du hast einen Lattenrost, den kannst du aufklappen und du kannst es bei uns quasi schlüsselfertig bestellen mit einem Durchstieg, den du einfach auf eine Standardluke bei dir auf dem Autodach einfach aufsetzen kannst und dann kannst du unten auf den Knopf drücken und kletterst nach oben ins Zelt. Das ist so das Flagship sozusagen gerade.
Okay. Das ist also genau. Die Deluxe-Version sozusagen.
Das ist,
also
das ist Camping Deluxe. Das ist
sehr luxuriös, ja.
Okay. Ist es. Es ist quasi schlafen wie zu Hause. Ja, genau.
Genau. Okay. Aber es ist interessant. Also, es klingt am Anfang so, okay, wir haben ein klassisches Faltzelt und das wird dann immer so immer mehr. Also, man merkt wahrscheinlich, ich habe auch so richtig Bock dabei, das irgendwie nochmal einen draufzusetzen und dann machen wir es hier nochmal da. Das, also, das macht wahrscheinlich schon. Du hast ja angesprochen, also, ihr stellt es oder produziert in Europa. Also, sind es halt am Anfang, wäre so meine erste Frage gewesen, ja, das Thema Nachhaltigkeit. Du hast schon angesprochen, es geht also um Nachhaltigkeit, aber halt natürlich auch um diese, sag ich mal, kurzen Produktionswege, die natürlich auch nachhaltig sind, aber auch dann für Kunden, wenn sie was bestellen, natürlich die Wartezeit verringert und somit halt auch wieder eine höhere Kundenzufriedenheit darstellt. Also eine Win-Win-Situation, dadurch, dass das, man weiß, wo kommt's her. Also ihr habt eigentlich so ein, sorglos Wohlfühlpaket für euch und auch für die Kunden geschaffen damit eigentlich, kann man
genau
sagen.
Genau, das war im Grunde der Plan und es gibt uns eben auch die Möglichkeit im Falle dessen, dass mal irgendwas nicht funktioniert, eben auch Einzelteile relativ schnell zu beschaffen. Das ganze Ding ist im Grunde in jedes Einzelteil zu zerlegen und damit ist alles auch reparabel und das ist natürlich für uns auch wichtig, weil wir wollen nicht Produkte zurücknehmen und austauschen, sondern wir wollen, dass die Leute damit lange Freude haben und wenn mal eine Kleinigkeit kaputt geht, was immer passieren kann, sei es ein na klar sind wir auch nicht gefeit vor meinem Produktionsmangel. Lass da irgendwo ein Fehler drin sein, da müssen wir reagieren können, klar. Aber wenn du so ein Zelt einfach 10.000, 20.000 Kilometer durch die Welt schickst, auf deinem Auto drauf und machst und tust und lässt einfach das Wetter wirken, sage ich mal, dann geht immer mal was kaputt und dann muss man das eben tauschen können ohne großen Hassel. Und das war eben auch unser Anspruch. Und wie du schon sagst, das war so ein Wetteifern dann hier auch in der Projektleitung, so dieses Jahr, das wäre schon auch noch geil, wenn wir das auch noch drin hätten. Und dann wurde es einfach immer mehr. Und am Ende haben wir gesagt, okay, wir müssen aber irgendwas bauen, was der Kunde auch noch bezahlen kann. So, ja. Ich kann jetzt nicht am Ende 15.000 Euro aufrufen, nur weil das Ding alles kann. Und das ist dann so ein bisschen das ist dabei rausgekommen. Genau.
Ja. Ja, was ich da auch echt noch beachtlich finde, in welcher Zeit ihr das von der Idee sozusagen bis zur Umsetzung hinbekommen habt. Ja. Also der Markt wird ja auch immer schneller und es bewegt sich immer alles und die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Und ich habe das ja am Rande so ein bisschen mitbekommen und war wirklich fasziniert, in welcher Qualität und Geschwindigkeit ihr das hinbekommen habt, sozusagen da was Neues auf den Markt zu bringen. Also
wie konkret war die Zeitrange?
Na, wir haben es innerhalb von einem Jahr fertiggestellt.
Okay,
von Idee zu, wir sind serienreif. Das war, also wir haben es auf der CMT 25, haben wir den allerersten Prototypen gezeigt. Das war die erste Grundidee. Da haben wir einfach mal nur mal so was in den Raum geworfen, um mal zu fragen, um mal zu gucken, wie die Leute so reagieren, wenn wir sowas hinstellen würden. Das war das absolute Einzelstück und wir haben schon nach dem ersten Aufbau gesagt, das können wir so im Leben nicht verkaufen. Aber es ist erstmal für die Idee ganz gut so. Ja. Dann haben wir es ganz schnell wieder verschwinden lassen nach der CMT und dann haben wir dieses Projektteam gegründet, was aus einem weiteren Jan und mir besteht. Und wir haben die Projektleitung übernommen und haben einfach gesagt, okay, wir setzen uns jetzt ran, klemmen uns dahinter, gucken, wer kann was, schmeißen ein paar Sachen raus, ändern die Dinge und daten das ab und haben dann in Düsseldorf 25, also im August, September, haben wir den ersten Vorserienprototypen gezeigt und haben gesagt, ab der CMT 26, also jetzt, sind wir serienreif und bestellfertig. Und das haben wir tatsächlich hinbekommen. Okay. Und das war ein wilder Ritt, auf jeden Fall.
Das glaube ich, ja. Um Jan wieder ein bisschen auch mit ins Spiel reinzuholen. Du bist ja, Brand Ambassador, beziehungsweise Testimonial für Wikiwood. Waren in dieser Nachhaltigkeitsgedanke ausschlaggebend für dich zu sagen, das ist, da möchte ich halt hier mit im Team sein und für die Marke einstehen? Oder war so einfach schon beim ersten Mal, dass du ein Wikiwood-Zelt gesehen hast, dich in das Produkt sozusagen verliebt hast und gesagt hast, da ist ja alles so mega bequem und damit kann ich ja auch die ganze Welt bereisen. Also wie kam so bei dir so der Kontakt auch zustande oder auch so diese Motivation, dich da zu engagieren?
Also tatsächlich, so wie David auch vorhin schon gesagt hat, optisch und auch farblich sind sie auch einfach extrem ansprechend und sie unterscheiden sich definitiv vom Markt. Und was ich so mitbekommen habe und weiß und wie ich sie auch getestet habe, halten sie auch einfach unglaublich viel aus und funktionieren. Und es ist halt auch einfach so, dass du sie auch, wenn mal was kaputt gehen sollte, kann man da viel reparieren, kann man da viel machen und ich habe das Dachzelt auch einmal komplett zerlegen müssen für die neue Kabine und es war überhaupt kein Problem. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist natürlich ein Punkt, muss ich aber ehrlicherweise sagen, das war anfangs nicht meine Intention, sondern mir ging es da um Funktionalität. Wenn man unterwegs ist, da müssen die Sachen funktionieren, so wenig wie möglich an sich dabei haben und es muss halt einfach klappen. Okay. Das war also mit der...
Im
der
wahrsten Sinne, es muss klappen.
Ja, es klappt, ja. Der hat einen Moment gedauert.
Ja, genau. Aber wenn du, aber du bist einfach durch die praktische Anwendung, sage ich mal, hast du gleich die Vorzüge gemerkt und hast gesagt, okay, das funzt und dann kann man damit auch arbeiten. Jetzt hatte David ja schon angesprochen, also ihr hattet Anfang 25 das schon mal präsentiert, habt dann gemerkt, okay, das so wie das da steht, können wir es eigentlich nicht machen. Gab es denn auf dieser Reise, sag ich mal, von einem Jahr irgendwie auch so, also Momente, wo ihr mal so auch immer so Zweifel hattet oder wo, also abgesehen davon, dass zu sagen, das wäre dann zu teuer alles, wenn man das so präsentieren würden oder auch zu, erschlägt die Kunden, wo man auch dann intern vielleicht mal immer gesagt hat, okay, nee, das so geht's nicht, wir müssen dann mal was komplett anders machen oder auch mal so dieses Gefühl des Scheiterns vielleicht mal kurz vor Augen hat.
Ich glaube, das Gefühl des Scheiterns haben wir einfach nicht zugelassen. Das war für uns keine Option, dass das scheitert, sondern es war, natürlich gab es die Momente, wo du merkst, okay, das noch, das brauchst wirklich. Dann fallen dir natürlich auch irgendwann Thematiken ein, wo das eine das andere bedingt und dann wird das automatisch immer mehr und dann kommt natürlich der Punkt, wo du sagst, okay, was heißt das für uns für den Einkaufspreis und damit im Umkehrschluss für den Verkaufspreis? Wie soll das gehen? Wie machen wir das? Und natürlich hast du irgendwann immer den Punkt, wo einer kommt und sagt, das ist zu teuer. Für den Preis bestellen wir es einfach nicht so. Das sind aber die ehrlichen Gespräche, die wir führen müssen und dann müssen wir klar darüber reden, liegt es an den Stückzahlen oder liegt es an der Idee selber. Aber das war, ja, das würde ich immer als unter Herausforderungen verbuchen und nicht unter wir scheitern dran, sondern der Anspruch war ganz klar, wir wollen das machen, wir wollen das haben. Ja. Wir wollen das auch umsetzen. Wir hatten quasi Nachfragen zu dem Produkt schon, bevor es das Produkt gab, einfach weil der Verwendungszweck, einfach der Need ist da. Und du musst ja am Ende einfach die Karten legen. Es gab diesen einen Punkt, an dem wir gesagt haben, wenn wir jetzt auf den Caravan-Salon gehen, dann müssen wir. Dann gibt es kein Zurück mehr. So, und das war für uns klar, dass wir da natürlich uns vorher nochmal hinsetzen und einmal kurz uns ganz tief in die Augen schauen und uns die Karten legen und sagen, wollen wir das? Können wir das? Können wir das gewährleisten? Können wir das stemmen, was dann auf uns zurollt? Und wir haben gesagt, das steht außer Frage. Das muss natürlich jetzt irgendwann einfach funktionieren, klar. Aber wir sind da guter Dinge. Die Resonanz ist wunderbar. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele begeisterte Leute, die sagen, das ist genau das, wonach wir suchen. Wir sind, glaube ich, ausnahmsweise mal wirklich die Ersten, die allerersten am Markt, die das einfach fertig da haben, wo man einfach sagt, kann ich kaufen und ich kann dir eine Lösung anbieten. Das ist also schlüsselfertig sozusagen. Und dementsprechend würde ich immer sagen, nö, wir hatten da einfach Bock drauf. Wir fanden das ein gutes Konzept und wir haben natürlich immer mit einem Auge geguckt, dass der Preis irgendwie, verhältnismäßig bleibt, sage ich mal.
Jetzt hast du Preis schon angesprochen, also für mich jetzt als Nicht-Dachzelt-Fachmann, wo ungefähr Pi mal Daumen bewegt man sich denn da so? Weil ich meine, du hast gesagt, die Nachfrage ist ja da, die Leute feiern das. Ich meine, es gibt auch Leute, die kaufen sich ein Reisemobil für 800.000 Euro. Das steht dann aber halt auch, sage ich mal, bis auf 2 Wochen natürlich irgendwo in der Garage rum. Garage nicht, aber auf irgendeinem großen Platz wahrscheinlich. So ein Dachzelt kann man ja, sage ich mal, etwas leichter verwenden als jetzt immer so ein 800.000 Euro Schiff. Sind wir da irgendwo, sag ich mal, zwischen 5.000 und 10.000 Euro, sind wir da drüber oder wo kann man das, also wo fange ich an zu sparen?
Wir können das ganz klar eingrenzen. Ja, sparen kannst du natürlich immer, also weil wir uns ja in unserem Dachzeltportfolio bewegen wir uns zwischen 1.500 und 4.000 Euro, sage ich mal. Das ist so die normale Range für alle Größenoptionen und Ideen, die wir so haben. Das Ultimate wird dich am Ende knapp 8.000 Euro kosten, wenn du es anschaffen möchtest. Plus, minus natürlich ein bisschen, willst du noch die Aussparung drin haben, machen wir das, machst du das und so weiter. Also irgendwo rechne mal so 8.500 Euro musst du schon einplanen. Plus dann Montage machst du selber oder hast einen Partner. Aber so rein für uns, schätze so, kostet das Zelt 7.990 Euro in der Basisversion und das ist ein stolzer Preis, aber eben auch für die Qualitätsstandards, die wir setzen, glaube nachvollziehbar, wo der herkommt. Und wie du schon sagst, gibt Leute, die kaufen sich ein Auto für eine 250.000, da kaufen andere ein Haus für und ehrlicherweise sind das aber genau die, das ist die Hauptzielgruppe. Das sind genau die Leute, die großen Vans fahren in der Regel, unten 4 Sitze, aber nur 2 Schlafplätze haben und jetzt ein zusätzliches Bett brauchen. Und deswegen nennen wir es im Grunde ja auch nicht Dachzelt, sondern eigentlich nennen wir es marketingmäßig oder sagen wir, das Marketing nennt es Schlafraumerweiterung, weil es eben nicht einfach nur ein Dachzelt ist, sondern es ist tatsächlich einfach ein vollwertiges Bett auf dem Dach. Und damit ist, glaube ich, auch unser Anspruch gewesen zu sagen, immer dieses, du kaufst dir ein Auto für 200.000 Euro und schraubst ein Zelt für 2.000 oben drauf, das wird dem irgendwie einfach nicht gerecht. So, und wir wollen dann schon irgendwie auch da in den Qualitäten dahin. Also ja, 8.000 Euro musst du einplanen, dann hast du aber was hält.
Vor allem ist, denke ich mal, du wirst es ja dann auch wieder ein paar Jährchen halten. Ne? Wenn man Qualität haben möchte, muss man auch entsprechend dafür was ausgeben. Wer billig kauft, kauft zweimal, sagt man ja auch so gerne. Ne? Deswegen lieber einmal investiert und dann kann man bestimmt ein paar Jährchen damit durch Europa fahren und hat damit hoffentlich auch einen guten Schlaf, wie ihr schon sagt, mit der gleichen Matratze. Genau. Jetzt hatten wir schon vorhin angesprochen bei David so ein bisschen das Thema so, okay, wo ihr mal so ein bisschen Herausforderungen hattet. Also wir haben, also Scheitern war es natürlich nicht das Thema, aber war natürlich mal, wo man Sachen hinterfragen muss. Jan, bei dir, du bist ja, baust viel aus, bist viel unterwegs. Du wirst bestimmt auch mal in so Phasen kommen, wo du dann irgendwann mal denkst, was mache ich eigentlich hier überhaupt oder was soll der Quatsch? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Hast du da so irgendwo, vielleicht auch aus jüngster Vergangenheit, irgendwie so Projekte, wo du gesagt hast, oh Gott, das, wenn ich da dran denke, das wird mir jetzt noch schwindelig?
Tatsächlich denke ich das sehr oft, was tue ich eigentlich. Aber ich komme nicht aus dem Kfz-Bereich und habe mir damals eingebildet, ich restauriere halt ein Auto.
Ja.
Ja, war eine größere Herausforderung als gedacht. Würde ich so heute, glaube ich, nicht mehr machen. Ich glaube, die Zeit habe ich dazu auch nicht mehr und die Motivation. Aber ich glaube, wenn man sich außerhalb der Komfortzone betritt, ist es halt einfach manchmal schwierig. Und glaube ich, aber nur so entstehen ja auch tolle Sachen. Also so ein Dachzelt in der Zeit auf den Markt zu bringen, ist unglaublich. Aber ich habe auch eine Kabine gebaut und ich habe keine Ahnung von Autos und GFK und Aluschweißen. Aber ich habe es mir halt beigebracht, weil genug Leidenschaft da war und ein größeres Ziel dahinter stand. Aber diese Gedanken habe ich schon oft, wo ich in der Werkstatt stehe und mir denke, warum tue ich das jetzt hier eigentlich schon wieder?
Hattest du auch mal, wenn du auf Tour warst, dann oder auf Reisen, irgendwie auch mal so eine Panne an irgendeiner abgelegenen Strecke, wo niemand war, außer du und deiner Familie oder du vielleicht sogar alleine und dann so, oha, jetzt muss ich da irgendwie mitten in der Pampa meinen Van reparieren, sowas schon mal gehabt so?
Also wir sind in den letzten 5 Jahren 100.000 Kilometer mit dem T3 gefahren und wir hatten 3 Pannen. T3 gilt ja immer nicht so als zuverlässig, aber ist ein doch sehr zuverlässiges Auto, aber so ein paar Situationen gab es schon, wo du dann an der mexikanischen Autobahn liegen bleibst und okay, das Auto geht nicht, es wird dunkel, Kinder haben Hunger und das Auto fährt nicht mehr, da wird einem manchmal dann schon anders. Oder wir sind jetzt im Herbst nach Kroatien gefahren und da musste ich am Wörthersee mein Getriebe ausbauen und ein neues Ausrücklager einbauen. Das sind so Momente, ich will nicht sagen, wo man sich mal nach einem Sprinter sehnt, aber, aber okay, da ich alles selber reparieren kann, ist es eigentlich kein Problem und Ersatzteile habe ich dabei, die ich auch nie oft brauche, aber wenn, dann geht's schon.
Okay, aber zumindest klingt das am Wörthersee so ein bisschen noch irgendwie heimeliger als jetzt an einer mexikanischen Autobahn. Aber ihr habt es in Mexiko auch dann problemlos geschafft oder habt ihr dann da übernachtet an der Autobahn?
Ich konnte es reparieren. Hat eine halbe Stunde gedauert.
Okay. Aber eine halbe Stunde ist für Kinder ist eine halbe Stunde, sind das Jahre.
Ja, für schreiende Kinder auf jeden Fall und heiß und dunkel und was machen wir denn jetzt und wo sind wir überhaupt? Ohne Handynetz war das nicht so lustig. Im Nachhinein sind solche Geschichten immer toll, aber in dem Moment ist es mehr als fragwürdig.
Das stimmt. Die meisten Geschichten, die irgendwie kurios oder vielleicht auch unangenehm sind, sind ein paar Jahre später immer lustig, weil wenn man sagt, okay, wir sind alle um 9 Uhr mit nach Honig und Milch ins Bett gegangen, entstehen meistens nicht die lustigsten Geschichten. Oder wenn man sagt, ich fahre mit dem Auto nur von, keine Ahnung, von München nach Ebersberg, da wird auch nicht viel passieren. Oder wenn man halt durch Mexiko fährt, kann man ein paar Jahrzehnte später auch noch was erzählen. So, Jan, du hast schon gesagt, du baust Campingvans aus, verzweifelst auch mal daran und was dazu zugehört, wenn irgendwas vielleicht nicht so hinhaut, wie man es möchte. Gibt es trotzdem in diesem Bereich, wo du ja stark vertrieben bist, irgendwie so, abgesehen jetzt von Dachzelten, die gerade boomen, auch irgendwelche Trends? Also gerade was in diesem Van-Bereich ist, wo du sagst, das wird uns die nächste Zeit stark begleiten, wo du merkst, das wird immer stärker?
Also das sind definitiv Pickups. Also dieser Pickup-Trend ist meiner Meinung nach immer noch sehr stark, auch wenn einige europäische Länder, so wie Frankreich und so, die Steuern so extrem gehoben haben, dass es nicht mehr rentabel ist. Aber das ist zum Glück in Deutschland noch nicht so. Von daher sehe ich Pickups eben ganz weit vorne und modular eben auch. Also gerade dieses Dachzeltthema, dann Küchenausbauten, die man raus- und reinbauen kann, dass man die Fahrzeuge mehrfach benutzen kann und nicht nur den Camper hat, sondern auch den Transporter oder nur das Wochenendauto mit dem Dachzelt. Also dass es immer modularer wird, sehe ich schon als großen Trend. Und ein anderer großer Trend, den ich nicht so gut heiße, ist einfach die Komplexität, die mittlerweile in dieses Campen reingeht. Also die Leute fordern und erwarten immer mehr, was die Fahrzeuge können. Und ja, ich glaube, oft vergessen sie eigentlich, worum es geht beim Campen. Mhm. Und das ist irgendwo auch Verzicht. Schlafen ist wichtig, das ist das Wichtigste. Wenn man nicht gut schläft, dann ist der ganze Tag kaputt. Aber wir brauchen in Europa, glaube ich, keine UV-Wasserfilter und sonstige Geschichten und Fußbodenheizung und diesen ganzen, meiner Meinung nach, Quatsch, den man dann doch eigentlich nicht braucht, aber ist natürlich nice to have und technisch natürlich auch interessant. Aber erstens kann es keiner reparieren und zweitens verliert man da, glaube ich, oft den Blick fürs Wesentliche.
Das stimmt, das Löchern, also zu viel Schnickschnack ist dann irgendwie, oder überhaupt Schnickschnack sollte man jetzt eigentlich auch nicht benötigen, weil wenn man überlegt, wo das herkommt, das ursprünglich mit dem Camping und dem draußen unterwegs sein, das ist natürlich, sag ich mal, ein einfacher, oder das Naturerlebnis stand im Vordergrund und das einfache draußen sein und jetzt nicht irgendwie, dass man da mit der super Einbauküche von sonst wem unterwegs ist und irgendwie dann noch ein riesen Barbecue schmeißen kann mit vielleicht noch einer Außenküche. Gerade du gesagt hast, Pickup ist so ein Thema, was immer stärker wird. Das ist natürlich für euch, David, ja dann Pickups. Die brauchen im Optimalfall ja auch irgendwas, wo sie dann schlafen können. Ist es dann für euch eigentlich auch gut, wenn der Pickup immer mehr wird? Und da habt ihr wahrscheinlich dann auch irgendwas im Petto, was dann da auch als Dachzelt wunderbar verwendet werden kann.
Ja, das Schöne an so einem Pickup ist ja tatsächlich, dass er extrem viel Spielraum bietet in alle möglichen Varianten. Also du hast ja allein schon, also erstmal punkten die ganzen Aufbauer. Also wenn du allein die ganzen Heckaufbauten siehst, was es da für Optionen gibt, was man auf so einem Pickup alles bauen kann, von offenem Rack über geschlossenes Dach und weiß ich nicht, Hardtop hinten drauf. Das wiederum schränkt natürlich, oder was heißt schränkt, öffnet für uns die Optionen, welche Zelte funktionieren. Und ich habe halt bei den meisten Pickups wirklich hohe Dachlasten. Ich kann also auch auf dem Dach große Zelte montieren. Ich kann, wenn das Heck hoch genug ausgebaut ist, riesige Zelte montieren. Ich kann auf der Ladefläche die Dachlastthematik komplett ignorieren. Ich kann, also Pickups sind so unfassbar vielseitig. Und trotzdem schränken sie einen manchmal ein. Das ist halt auch so ein Ding. Unsere europäischen Mid-Size-Pickups, das ist halt so ein Ding. Wenn du nicht hochbauen willst, das ist die Herausforderung, vor der ich persönlich auch immer stehe bei meinem, du hast halt nur eine Ladeflächenlänge von 1,45 Meter, 1,50 maximal. Das heißt, so die richtig großen Zelte funktionieren da hinten eben eigentlich gar nicht. Das heißt, mein Zelt hat eine Bettbreite von 1,40 Meter. Was voll okay ist für zwei Erwachsene. Wenn die Kinder mitkommen, gibt es ein zweites Zelt aufs Dach. Das sieht dann immer imposant aus, wenn wir aufbauen. unsere Zwei-Zimmer-Wohnung, Küche, Bad und das Duschzelt noch rausklappen. Das ist dann immer schon ganz wild. Aber tatsächlich ist es einfach nur, ja, ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind und ich glaube, es gibt keinen Trend, vor dem wir Angst haben müssen, sondern eher sagen, wenn die Leute anfangen, Interesse zu haben, dann befeuert das vielleicht auch nochmal unsere Kreativität, da noch ein paar andere Sachen reinzustecken. Aber abdecken tun wir da, glaube ich, einiges inzwischen schon längst. Das heißt, wir sind im Grunde, kann ich sagen, vorbereitet darauf. Wir können damit umgehen.
Ihr wartet also nur darauf, die Kundschaft kann kommen. Habt ihr denn eigentlich für jetzt dieses Jahr 2026 irgendwelche neuen Projekte? Oder sagt ihr, nee, wir haben ja gerade schon dieses harte Jahr hinter uns, 25, wo wir was Neues auf den Markt gebracht haben. Das etablieren wir jetzt und schauen, wie es läuft. Und dann ab 27 gucken wir weiter. Oder ist ja schon irgendeine Schublade, schlummert schon wieder irgendwas, wo man sagt,
das ist alles raus aus den Schubladen schon. Das ist, wir ziehen ja schon wieder alle Register. Bei uns ist irgendwie Stillstand, dafür haben wir keine Zeit, das wollen wir nicht. Okay. Wir haben das Jahr 25 investiert, um das Ultimate fertig zu machen. Wir haben nebenbei natürlich noch ein drittes Produkt in der Europine-Serie vorbereitet. Wir steuern nochmal einen neuen Markt an. Wir haben jetzt einen Faltkaravan noch mitentwickelt in diesem ganzen Projekt. Das heißt, wir hängen jetzt die Zelte auch noch hinten dran ans Auto. Das ist auch noch easy. Und wir haben nebenbei auch mal kurz das ganze Dachzeltportfolio der Standardsorte, also Wikiwood selbst, ohne wenn wir mal Europine rauslassen, da gibt es auch, glaube ich, 4 oder 5 neue Modelle und 2, 3 werden einfach mal aussterben, langsam, weil es dran ist mal wieder. Reicht nicht mehr nur Facelift, wir müssen jetzt mal neu machen. Das heißt, allein da geht es schon wieder rund und wir müssen uns alle einarbeiten, was die neuen Zelte eigentlich können und nicht können. Wir haben jetzt gerade auf der CMT wieder noch 2 Modelle dabei, die sind einfach 3 Tage vorher erst angekommen und wir sind irgendwie alle, naja, überrascht, möchte ich sagen, was da so geht und dürfen uns das alles erstmal auch noch draufspulen, aber dafür sind wir eben im Team dann auch noch da, um das zu machen, damit wir hier die bestmöglichen Beratungen stattfinden lassen können. Also ich würde sagen, Stillstand ist nicht, umtriebig sind wir alle, wir machen immer mehr Equipment, wir bauen immer mehr Markisen, darum sage ich, also dieser ganze Zubehörmarkt, der natürlich an so großen Fahrzeugen wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt mit unserem Wassertank auch nochmal so ein Ding, so ein Coup gelandet wieder. Dieser Alu-Wassertank, den du außen anbaust, ist auch immer meine Devise. Alles, was ich außen ans Auto anbauen kann, nimmt mir keinen Platz auf der Ladefläche weg. Und wenn ich das irgendwie clever löse, habe ich allen Platz, den ich brauche. Und darum würde ich sagen, ja, ich möchte jetzt nicht, also ich kann nicht sagen, was wir in 27 machen, aber wir haben in 26 erstmal genug zu tun.
Und das klingt doch hervorragend. Ihr seid ja auch auf der Free natürlich. Wenn man jetzt als Besucher der Messe zu euch an den Stand kommt, du hast schon vieles aufgezählt, aber ich denke mal, wenn ihr alles dabei hättet, was man dabei haben kann, hättet ihr wahrscheinlich eine eigene Halle gebraucht. Also was hat so euer Stand, also auf der Free? Also was darf man sich freuen? Also wahrscheinlich das Ultimate ist natürlich dann da. Alles andere wäre ja wahrscheinlich dann fahrlässig. Aber was erwartet mich bei euch am Stand?
Ja, ehrlicherweise ist das, ob das Ultimate auf der Free steht, kann ich hier gar nicht sagen. Wir gehen mal davon aus, dass wir das schon unterbringen. Wir machen das ja Stand jetzt so, dass wir in den letzten Auftritten das Ultimate also die European-Serie so ein bisschen separiert haben, sage ich mal, um dieser Serie die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, wir hatten sowohl in Düsseldorf als auch jetzt gerade auf der CMT haben wir einfach einen separaten Stand, wo nur die European-Serie steht. Das werden wir in München nicht so handhaben. Also ich denke, wir werden das Ultimate schon noch unterbringen. Ansonsten erwartet dich wie immer bei uns auf den Ständen eine doch durchaus gemütliche Atmosphäre. Wir arbeiten ja viel mit Holz und unseren erdigen Farben. Wir werden sicherlich sämtliche Neuheiten mitbringen. Wir haben das Hazel als neues Modell am Start, was quasi eine Mischung aus Triangle und Pop-Up ist. Wir haben ein neues Aluzelt. Also wir werden definitiv uns ein bisschen beschränken auf Neuheiten und nur wenige Klassiker mitbringen, weil wir einfach zeigen müssen, was wir vorhaben in den nächsten Jahren. Ja. Und ich sage immer, wenn du alles sehen willst, musst du dir einen unserer Showrooms raussuchen, weil da steht dann im Grunde alles und ist einmal alles verfügbar. Denn eine ganze Wir werden keine Halle mieten und wir wollen uns vielleicht auch nicht immer noch 1000 Quadratmeter Messestand leisten, weil die muss auch irgendeiner bezahlen. Genau, also wir müssen immer so ein bisschen die Essenz abbilden. Ist natürlich auch für uns immer so ein bisschen die Frage, was lohnt sich denn auf den einzelnen Messen für uns? Wir müssen natürlich auch gucken, weil auch die Zahlen natürlich regional anders sind. Die Leute im Norden kaufen anders als die im Süden. Und wir haben da ganz gute Erfahrungswerte, würde ich sagen, dadurch, dass unsere Showrooms ja ganz gut verteilt sind im Land. Und München, machen wir uns nicht vor, ist ein Heimspiel für uns. Wir haben den Hauptsitz in Augsburg. Wenn wir in München nicht präsent sind, wäre es einfach fahrlässig. Das machen wir mal nicht. So, und da können wir mal ein bisschen gucken, was da so die Klassiker waren im letzten Jahr. Und dann nehmen wir die plus ein paar Neuheiten mit und dann stellen wir uns da ganz gut auf.
Wunderbar. Deswegen, also genau, du hast angesprochen, auf der Free gibt es auf jeden Fall dann ganz viele Neuheiten von euch zu sehen. Und wer dann sagt, okay, ich brauche noch mehr von Wikibook, da hat es dann nicht weit, dann einfach mal ein paar Kilometer über die A8 Richtung Augsburg fahren und dann euren großen Showroom besichtigen. Das ist schon mal ein guter Vorteil, weil natürlich auch viele Leute aus dem Umland, aus München auch zu Free kommen. Und deswegen ist natürlich in Augsburg eigentlich schon ein Katzensprung. Jan, vielleicht sehen wir dich auch auf der Free, wenn du vielleicht mal bei den Kollegen von Wikibook vorbeischaust. Was sind denn so deine, sag ich mal, Umbau-, Ausbaupläne oder auch Reisepläne für dieses Jahr?
Also bei Wikiwood werde ich auf jeden Fall vorbeischauen auf der Free. Steht schon lange im Kalender.
Sehr gut.
Und tatsächlich habe ich letztes Jahr mir noch einen Pickup gekauft. Der T3 ist ja an sich eine Doka und auch ein Pickup, aber jetzt haben wir uns eingebildet, dass wir noch einen brauchen und deswegen haben wir einen Toyota Hilux gekauft. Eigentlich ein VW Taro und den brauche ich gerade um und ja, da wird auch wieder ein Wikiwood Dachzelt seinen Platz drauf finden und damit geht's dann im Frühjahr mit dem Ausbau so richtig los und wir haben auch schon einige Pläne für das Jahr, aber die kann ich jetzt noch nicht so verraten, aber es geht Richtung Süden.
Wunderbar, alles klar. Aber dann wissen wir auf alle Fälle, dass bei euch beiden ein spannendes 2026 ansteht. Also einmal natürlich die neuen Produkte präsentieren, bei dir Ausbau und was noch nicht so erzählt werden darf. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, das hört man auf jeden Fall schon mal raus bei euch. Ich hoffe, dass es auch stressfrei, auch was die Nerven angeht, bleibt. auch keine großartigen technischen Unfälle oder Herausforderungen da passieren werden.
Alles.
Freue mich.
Alles.
Alles wird passieren und nichts wird funktionieren. Das ist einfach Pflicht.
Hauptsache man nimmt es locker und mit Humor und verzweifelt nicht komplett daran. Genau. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch auf der Free dann sehen und dann vielleicht bei euch am Stand ein bisschen quatschen können. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank an euch zwei. Also einmal Jan von Venia Travel und David von Vicky Wurz, für eure Zeit und vor allem die vielen Infos rund um das Thema Dachzelte und Campervans. Ich habe es auch wieder ein bisschen was dazugelernt, weil bisher hatte ich das immer nur auf der Messe gesehen, einmal gleich mal reingeschaut, aber jetzt noch nie so mit beschäftigt, was es dann natürlich alles für verschiedene Variationen gibt und dass ja schon auch wirklich die Deluxe-Variante auch erhältlich ist. Also da bin ich sehr gespannt. Und ja, genau, ich sage vielen Dank für eure Zeit und schon mal alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke.
Ich sage auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und alle Infos zum Podcast Free Talk und natürlich zu Vicky Wurz sowie Venya Travel findet ihr in den Shownotes und alles zur Messe gibt's auf der Webseite free-münchen.de. Servus und bis zum nächsten Mal.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.